Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext ist vielen von euch bekannt, das Vaterunser. Trotzdem lade ich euch ein, es aufzuschlagen und mitzulesen. Ich habe die Bitten nämlich mal durchnummeriert und rechts ist ganz viel Platz. Ihr könnt also die Kugelschreiber aus den Handtaschen rauskramen und so wie das einer von uns immer vorbildlich macht, euch ganz viele Notizen rechts daneben machen. Ja, kleine Einladung. Denn mit dem Vaterunser, da geht es den meisten Menschen so, dass sie spüren, hier kommen Worte, die sind nicht von dieser Welt. Das merken sogar Nichtchristen. Hier kommen Worte, die mir begegnen, durch die redet Gott. Es ist eine überirdische Kraft in diesen Worten. Aber leider verstehen wir oft nicht so richtig, was wir da beten. Und wir haben in einer Kleingruppe bei der Gemeindefreizeit darüber nachgedacht. Jutta war dabei und Juliane auch. Und das hat mich inspiriert, dass ich es doch mal mit euch durchdenken möchte, was wir da eigentlich beten, wenn wir das Vaterunser beten. Ich lese uns mal erstmal nur die ersten drei Bitten vor. Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Merkt ihr was? Es fängt so anders an als unsere Gebete meistens. Meistens fange ich mit den Dingen an, die meine Sachen sind, die mir wichtig sind. Es dreht sich um mich. Und das beschämt mich etwas, dass Gott mich da aus meiner angeborenen Selbstbezogenheit rausholt und Jesus sozusagen einen ersten Perspektivwechsel macht, schon in den ersten drei Bitten. Es geht nicht zuallererst um mich selber, sondern Jesus lädt mich mit diesem Gebet ein, mich selber loszulassen und Gott in den Fokus zu stellen. Es geht um seinen Namen, um sein Reich, um seinen Willen. Und das ist vielleicht das Geheimnis guten Betens überhaupt, dass ich gar nicht mehr bleibe in diesem Kreisen um mich selber, sondern dass das Vaterunser, dass ich im Gebet frei werde von dem eigenen und Gott sorgen lasse. Dass er mich auf weiten Raum stellt und so fängt das Vaterunser an und so hört es auch auf mit dem Lobpreis Gottes. Und da drin eingebettet, diese vier anderen Bitten, wo es um uns geht. Um unsere persönlichen Bedürfnisse. Um das Brot, um die Vergebung, um die Führung, um die Erlösung. Das ist der zweite Perspektivwechsel, den Jesus uns beibringt. Nicht mein tägliches Brot, meine Schuld, sondern plural, unser Vater, unser Brot, unsere Schuld. Jesus lehrt uns, in unserem Beten, in Liebe, an die anderen mitzudenken, an die Schwestern und Brüder im Glauben und sogar auch an die Feinde, wie er selber am Kreuz für seine Feinde gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater unser im Himmel, was für eine Anrede. Gott ist im Himmel, du bist auf Erden. Gott hat seine eigene Wirklichkeit, er geht nicht in unserer Wirklichkeit auf, auch wenn er uns ganz nah ist. Er erhält das Universum und zugleich ist er unser liebender Vater. So erleben wir ihn nicht unbedingt, wenn wir die Welt anschauen. In der Welt ist nicht viel oder nicht oft was zu spüren von der väterlichen Güte Gottes. Da passiert so viel Grausames, so viel Unerklärliches und Sinnloses. Wer die Welt beobachtet, der kommt nicht unbedingt wie Schiller zu der Meinung, dass irgendwo über den Wolken ein gütiger Vater leben muss. Das ist nicht naheliegend, finde ich. Dass Gott uns in väterlicher Liebe zugewendet ist, das wissen und glauben wir im Blick auf Jesus. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater, hat Jesus selbst gesagt. Weil der Vater im Sohn seine Liebe zu uns gezeigt hat, darum wissen wir, dass der Gott Israels auch uns mütterlich und väterlich liebt. Es gibt beide Bilder, es gibt mütterliche Bilder für Gott und väterliche. Nicht eins zu eins, wie wir unsere Väter und Mütter erlebt haben. Da ist auch viel Krankes und Falsches dabei. Sondern so, wie gute Mutterschaft, gute, liebevolle Vaterschaft eigentlich von Beginn der Welt an gemeint war. Martin Luther betont, Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Aber zum Vater wird er erst denen, die durch Glauben und Taufe Kinder Gottes geworden sind, so wie die Hanna Karl heute in unserer Gemeinde. Es gibt keinen Vatergott ohne Jesus. Ohne Jesus ist Gott zum Fürchten. Aber die vollkommene Liebe, die uns in Jesus begegnet, die treibt die Furcht aus. Und mit kindlichem Vertrauen dürfen wir in seine Arme kommen und zu ihm Vater sagen, wie Jesus es uns möglich gemacht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wie lautet denn Gottes Name? So hat ja Mose schon gefragt, als er vor dem brennenden Dornbusch stand, wie ist denn dein Name? Und Gott antwortet ihm mit dem Jahwe-Namen, den die Juden aus Ehrfurcht nicht aussprechen. Herr Adonai, sagen sie stattdessen. Und auch unsere Lutherbibel macht es den Juden nach. Und immer wenn im Alten Testament dieser Gottesname, der Jahwe-Name steht, das Vier-Buchstaben-Wort, da übersetzt die Lutherbibel mit Großbuchstaben Herr. Also immer wenn vier Großbuchstaben Herr in der Lutherbibel stehen, steht im Original der Gottesname Jahwe. Und dieses Herr wird in Griechischen wiedergegeben mit Kyrios, so wie wir es am Anfang des Gottesdienstes beten. Kyrie eleison heißt Herr, erbarme dich. Versteht ihr, was das bedeutet, dass die Christen zu Jesus Kyrios gesagt haben und überall sagen? Sie sagen damit, dieser Mensch Jesus, in dem ist der Schöpfer des Universums, in dem ist der Gott Israels einer von uns gewesen. Dieser Jesus ist der Jahwe, ist der Adonai, den die Juden seit Jahrtausenden anbeten. Jesus ist Gott, Gott ist Jesus. Das ist das Grundbekenntnis der Christen. Dadurch wird man Christ, dass man das glaubt und bekennt. Der Gott Israels, Jahwe, ist Jesus. Und wir können seitdem von Gott nicht mehr zutreffend reden, ohne von Jesus zu reden. Das ist auch eine Grenze des interreligiösen Dialogs, der natürlich wichtig ist. Wir müssen mit Menschen anderer Religionen reden. Aber es ist eine Grenze und man kann nicht isoliert von Gott reden, als meine man denselben. Denn dann verleugnet man Jesus, man verleugnet den Vater, den wir nur durch Jesus kennen. Dann hört man auf, Christ zu sein. Martin Luther sagt, wo du mir Gott hintust, musst du mir diesen Menschen hintun. Du kannst nicht von Gott reden, wenn du nicht zugleich von Jesus redest und von dem Vater, den er uns offenbart hat. So wurde der Jahwe-Name im neuen Bund überboten. Gott selber hat sein Wesen noch tiefer offenbart, nämlich als der Vater, als der Sohn, als der Heilige Geist. Das ist sein Name. Sein Name werde geheiligt, auch bei uns, nicht nur bei den Juden. Mit Liebe und Achtung wollen wir von Gott reden und ihn verkünden unter den Menschen, die ihn noch nicht kennen. So wird sein Name geheiligt. Dein Reich komme. Ja, was ist denn damit gemeint? Mit dem Reich Gottes. Mit einem Reich ist eine Gruppe von Menschen gemeint, ein Volk, die das gleiche Bürgerrecht haben, die derselben Regierung unterstehen, die dieselbe Verfassung und dieselben Gesetze haben. Im alten Bund früher mit Israel war das Volk Gottes in einem sichtbaren Staat verbunden und auf ein bestimmtes Territorium beschränkt. Und so ist es beim jüdischen Volk ja heute auch noch, bis heute. Aber das neue Gottesvolk, das Jesus schafft, ist ein geistliches Reich, quer durch alle Länder und Nationen. Und doch untersteht es derselben Regierung. Denn zum Volk Gottes des neuen Bundes, zum Reich Gottes gehören die Menschen, die Jesus als ihren Regierer und König anerkennen. Wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Das war schon damals so. Wo Jesus hinkam, da wurden Menschen heil. Stück für Stück beginnt das Reich Gottes. Leute wurden von ihrer Krankheit geheilt. Leute bekamen ein inniges Vertrauensverhältnis zu Gott als ihrem Vater. Sie haben auf Gottes Gebote gehört. Sie haben sein Wort geachtet. Wo Jesus in die Herzen der Menschen kommt, da breitet sich das Reich Gottes aus. Es ist mitten unter euch, sagt Jesus. Es ist auch inwendig in euch. Wenn wir also beten, dass das Reich Gottes kommen möge, beten wir damit zugleich, dass noch viele Menschen hier in Jena zum Glauben an Jesus als ihren Retter und Erlöser kommen. Wir beten, dein Reich komme in unserer Stadt. Die 80, ja vielleicht sogar 85% der Menschen, die noch nicht Christen sind, die mögen zum Glauben an Jesus kommen. Dein Reich komme. Und wir beten auch, dass Jesus, wie er es versprochen hat, sichtbar in Macht erscheint und aller bösen Herrschaft auf dieser Erde ein Ende macht, so dass er allein regiert. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist gegen unsere Natur. Ich bete ja meistens, mein Wille geschehe. Und Gott soll dann eigentlich meinen Willen erfüllen, statt dass ich seinen erfülle. Gott soll am besten mein Glücksverstärker und mein Wohlstandsgarant und mein vor Unglück Bewahrer sein. Und wenn er dann nicht so funktioniert, dann ist er wohl böse und meint es nicht gut mit mir. Denn ich habe doch gebetet, mein Wille geschehe. Aber Jesus hat das doch anders gesagt. Er hat gesagt, wir sollen beten, dein Wille geschehe. Das kann man locker mitsprechen, wenn alle gesund sind in der Familie und wenn die Kinder keinen Ärger machen und wenn in der Ehe alles easy läuft. Aber es gibt Situationen, da kommt einem das schwer über die Lippen. Dein Wille geschehe. So wie Jesus in Gethsemane, da konnte er das nicht beten. Da musste er eine Nacht lang kämpfen und es hat ihn Schweiß und Tränen gekostet, bis er sich in Gottes Willen fügen konnte und nicht beten konnte, mein Wille geschehe, sondern wenn es sein muss, dann geschehe dein Wille. Gottes grundlegender Wille steht fest. Halte die Gebote, sagt Jesus. Ehre Vater und Mutter, bleib deinem Ehepartner treu, lüge und stehle nicht. Und durch Micha sagt Gott auch, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir will, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dein Wille geschehe und unser tägliches Brot gib uns heute. Gott hat uns als leibliche Menschen geschaffen. Das war kein Fehler und kein Versehen, für das man sich schämen muss. Unsere Körperlichkeit ist auch kein Makel, das man irgendwie überwinden muss durch Askese oder Mönchtum. Essen und Trinken, Liebe und Sexualität, Feiern und Arbeiten, das hat Gott mit Absicht so gut geschaffen. Darum steht die Bitte vom täglichen Brot an dieser Stelle in der Bibel voran, vor allen anderen persönlichen Bitten vor uns. Gott stellt das Leibliche voran. Das ist kein Zufall. Martin Luther sagt, mit dieser Bitte beten wir um alles andere, was wir zum Leben brauchen, um einen guten Ehepartner, um eine gute Regierung, um Recht und Sicherheit und Frieden in unserem Land. Und wir erbeten es für uns und für alle Menschen. Täglich müssen wir um das Brot beten, auch wenn die Kühltruhe im Keller voll ist. Wir werden dadurch erinnert, jeder Tag ist neu ein Geschenk. Bilde dir nicht ein, du hättest Jahre oder Wochen in der Hand. Jeder Tag ist ein Geschenk seiner Güte mit deiner Gesundheit, deinem Leben, den Menschen um dich herum. Nichts davon ist von alleine da. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Weil Jesus stellvertretend die Strafe getragen hat, die wir verdient haben, darum können wir unverschämt um Vergebung bitten, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Ist es aber nicht. Es hat Jesus das Leben gekostet, dass wir so beten können. Es hat Jesus das Leben gekostet, dass du Vergebung haben darfst. Es war teurer als Gold oder Silber. Es hat ihn sein Blut gekostet, dass er das Opferlamm für unsere Schuld geworden ist. Darum, weil er das getan hat, weil er aus Liebe zu dir ans Kreuz gegangen ist, darum kann er dir diese Bitte in den Mund legen. Vergib uns unsere Schuld. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wissen wir, dass uns vergeben ist, wegen Jesus. Und wie wir das tägliche Brot jeden Tag neu brauchen, brauchen wir auch die Vergebung. Das meinte Martin Luther mit seiner ersten wichtigsten These, die er am 17. Oktober 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat. Die lautet, als unser Herr und Meister sagte, tut Buße, meinte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Es ist eben nicht so, ich habe es einmal verstanden mit Jesus, fertig, sondern es ist ein andauernder Prozess, dass wir um Vergebung bitten. Der Heilige Geist deckt uns auf, dass etwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Wir bitten um Vergebung und Gott sendet seinen Geist und verändert uns von innen heraus. Und so geht das immer fort, das Leben in der Buße. Vergib uns täglich unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung. Das Wort Versuchung kann man auch mit Krise und Prüfung wiedergeben. Die erspart uns Gott natürlich nicht, genauso wenig, wie er sie Hiob oder Jesus erspart hat. Und wenn es gut geht, dann lehrt die Not uns beten. Und aus der Bedrängnis wird Bewährung und Geduld, so wie es der Apostel sagt. Und hinterher sind wir dann näher an Gott dran und dankbarer, als wir es vor der Krise waren. So war es bei Petrus. Hast du mich lieb, wird er gefragt von Jesus. Ja, Herr. Noch viel mehr als vor meiner Verleugnung habe ich dich lieb. Aber, und davon redet die Bibel auch, die Krise kann auch schlimm ausgehen, so wie bei Judas, dass jemand wegkommt von Gott und abfällt von der Gemeinde, zu der er vorher gehörte. Und dagegen beten wir für uns und alle Menschen, die gerade in Glaubenskrisen stecken, dass die ihnen nicht zur Versuchung werden, dass sie nicht vom Glauben abfallen, und von der Gemeinde. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir beten darum, dass das Böse in dieser Welt ein Ende nimmt, wenn Jesus kommt. Man kann es auch, so wie in englischen Bibeln übersetzen, Juliane hat das bestätigt von der NIV, deliver us from the evil one. Erlöse uns von dem Bösen in Person, von dem Teufel. Davon redet schon die erste Vorankündigung des Messias in 1. Mose 3. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Der eine Nachkomme im Hebräischen, Sera, steht da Singular. Der eine Nachkomme Evas und Adams, der kommen wird, der wird der Schlange den Kopf zertreten. 1. Mose 3. The Evil One. Gott, Jesus, wird uns von ihm erlösen. Und zugleich beten wir auch, dass Gott uns Beistand und Erlösung schenkt von dem Bösen, das in jedem Menschen steckt, das in uns wohnt. Von der Undankbarkeit, von der Gier, von der Angst zu kurz zu kommen, von dem Gekränktsein, von dem Beleidigtsein, das unser Streben bestimmt. Wir beten darum, dass stattdessen die fröhliche, selbstlose Liebe Jesu uns bestimmt. Die soll in uns Raum gewinnen. Erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist wie ein Siegesruf, wie ein großer Triumph, wie eine Vorwegnahme des Himmels. So jubeln jetzt schon die Märtyrer und die Christen, die nach Hause gegangen sind zu Gott. So jubeln sie vor dem Thron. Johannes bekommt es in einer Vision gezeigt und hat es im letzten Buch der Bibel aufgeschrieben. Gott hat den Sieg. Das rufen wir aus beim Ende des Vaterunsers. Wir erwarten, dass es sichtbar wird. Wir setzen es betend schon in Kraft, dass dem, der auf dem Thron ist und dem für uns geopferten Lamm, dass dem alle Macht und Ehre und alles Lob gehört. Und dann lassen wir uns nicht mehr unterkriegen und uns nicht mehr bange machen von dem fehlenden Brot und von der großen Schuld und von dem Ausufern des Bösen in der Welt. Gott, unser Vater, regiert und ihm gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus. Amen.